in dem teuren Namen des Herrn. Es wird euch sicher so ergangen sein wie mir. Wenn man diese herrlichen Lieder hört, dann steigt eine tiefe Sehnsucht im Herzen auf. Wäre es doch nur schon so weit, dass der Herr uns heimholen und in seine Herrlichkeit hinübernehmen möchte. Und dabei kam mir der Gedanke, dass diese Versammlungen nicht aus Gewohnheit sind, sondern als Zubereitung auf diesen großen und herrlichen Tag betrachtet werden müssen, wenn der Herr die Seinen heimholt. Und wehe uns, wehe mir und jedem anderen Verkündiger, wenn wir den Zuhörern nicht das Wort Gottes so gebracht haben, dass sie herausgerufen, gerettet, befreit, erlöst und zubereitet worden sind für den großen und herrlichen Tag. Und im Hinblick auf diese Tatsache und mir der Konsequenz bewusst, werden wir auch diesen Gottesdienst beginnen und setzen unsere Hoffnung allein auf die Gnade und unsere Erwartungen auf Gott, nicht auf einen Menschen, sondern auf Gott. Wir wissen, dass Gott bis jetzt Menschen gebraucht hat und es weiterhin tun wird. Aber der Herr spricht: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Alles, was wir ohne ihn tun, hätten wir uns sparen können, das hätte gar nicht getan werden sollen. Also wollen wir ihn aus Gnade wirken lassen. Gemeinsam beginnen wir diesen Gottesdienst mit dem Lied 408. Ich habe heute mal drei Lieder gewählt, die nicht so oft gesungen werden. 408. Herr, mit Inbrunst bitten wir nicht ein irdisch Gut von dir. Lasst es uns auch mit Inbrunst und von Herzen singen. 408. Herr, mit Inbrunst bitten wir nicht ein irdisch Gut von dir. Nichts, womit man eitel prangt, nichts, wonach die Welt verlangt. Sieh, wir wollen, Herr, du weißt, wandeln nur nach deinem Geist. Nichts soll seinem sanften Wien hemmend mir im Wege stehen. Nimm, o nimm, du allein, bleibend unsere Herzen ein. Lob sei der Name des Herrn. Das können und das wollen wir heute gemeinsam erleben. Gott sagt die Wahrheit. Und wir können uns auf ihn und auf sein Wort verlassen. In der zweiten Strophe wollte ich singen und fang gleich zu danken an. Und ich meine, so soll es auch sein. Ich habe das hier schon mal erzählt, Bruder Brenhem erwähnt es in einer Predigt, dass manchmal völlig ungläubige Menschen, die zum ersten Mal unter die Verkündigung des Wortes Gottes kommen, geheilt werden und dass Menschen, die Jahrzehnte gläubig sind, ungeheilt von der Plattform wieder gehen. Und das hat sicherlich eine Bewandtnis. Der ungläubige Mensch schlägt an seine Brust und sagt, o Gott, sei mir Sünder gnädig. Und er weiß, dass er nichts verdient hat, nichts zu erwarten hätte im Grunde genommen und setzt seine ganze Hoffnung auf den Herrn. Und dann wird er nicht zu Schanden. Der Gläubige kommt nach vorne, spricht vor sich her in Zungen, das geschieht sehr oft, und wir haben absolut nichts dagegen. Ich möchte sagen, wie Paulus, und das mit ganz aufrichtigem Herzen. Ich wünschte, dass alle in Zungen redeten, noch mehr, dass sie weissagten. Aber was nützte es mir in dem Augenblick, wenn es um meine Heilung geht? Dann muss ich doch diesen Augenblick begreifen, dass Gott von mir doch jetzt nicht fordert, dass ich da irgendetwas sage, sondern dass ich glaube, dass ich mit ganzem Herzen bei der Sache bin, um die es jetzt in diesem Augenblick geht. Wenn wir eine Gebetsstunde haben, ja bitte, dann beten wir. Und wenn wir Lieder vorschlagen, dann singen wir. Aber wenn es darum geht, dass Menschen ihre Heilung erleben wollen, dann müssen sie ihr Augenmerk auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, legen und sich zu Herzen führen. Er war verwundet um meine Übertretungen willen, geschlagen und gemartert um meine Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Glaubt es mir heute, wir müssen, wenn wir Gott erleben wollen, jedes Mal bei der Sache und bei dem Thema sein, um das es gerade in dem Augenblick geht. Wenn wir das nicht machen, werden wir des Segens Gottes verlustig gehen. Lasst uns vor dem Gebet Psalm 85 lesen, ein tröstender, stärkender Psalm, Psalm 85. Du hast zwar, Herr, deinem Lande Gnade gewährt, hast Jakobs Missgeschick gewendet, hast deinem Volke die Schuld vergeben und all seine Sünde zugedeckt, hast deinem ganzen Groll entsagt, von der Glut deines Zornes dich abgewandt. Stell uns nun aber auch wieder her, du Gott unseres Heils, und lass deinen Unmut gegen uns schwinden. Willst du denn unversöhnlich gegen uns zürnen und deinen Zorn fortdauern lassen für und für? Willst du uns nicht wieder neu beleben, dass dein Volk sich deiner freuen kann? Lass uns schauen, o Herr, deine Gnade, und gewähre uns dein Heil. Ich will doch hören, was Gott der Herr verkündet. Für wahr, er kündet Segen an. Seinem Volke und seinen Frommen. Nur, dass sie nicht wieder sich binden zur Torheit. Wahrlich, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. Dass Herrlichkeit in unserem Lande wohne, dass Gnade und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, die Treue wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit vom Himmel her niederschauen, dann wird uns der Herr auch Segen spenden, dass unser Land seinen Ertrag gewährt. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und achten auf den Weg seiner Schritte. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für das gesamte inspirierte Wort Gottes. Herr, wie wunderbar ist jeder Gedanke, der da zum Ausdruck gebracht wird. Wir bitten dich, o Gott, sei uns heute gnädig, sei uns nahe. Mögen Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Möge dein Groll sich abwenden und deine Liebe in unsere Herzen hineinströmen. Treuer Herr, wir sind nach deinem Namen genannt und in deinem Namen versammelt, damit du dein Wort bestätigen, da du es wahr machen kannst an Geist, Seele und Leib. Treuer Herr, möge dieser Gottesdienst Frucht für die Ewigkeit hervorbringen. Wir bitten dich besonders für alle, die in Not sind, die Leid tragen, die niedergeschlagen sind. O Gott, sie sollen wissen, dass sie nicht allein sind. Du bist mit ihnen, du bist mit uns allen. Du führst uns sehr tiefe Wege, um alle Schlacken auszusondern, läutest du uns im Ofen des Elends, wie dein Wort es sagt, und dann kommen wir geläutert hervor. Herr, rette die Verlorenen, befreie die geistig gebunden und im Gefängnis sind. Heile alle, die leibliche Gebrechen haben. Möge dieser Tag ein Tag sein, den du gemacht hast, zu deiner Ehre, zur Bestätigung deines Wortes und zu unserem Gott erleben. Treuer Herr, dir danken wir im Glauben, denn wir setzen unser Vertrauen gewiss nicht auf uns erbärmliche Menschen, sondern auf dich, den lebendigen und wahrhaftigen Gott, und danken dir, dass du heute in unserer Mitte bist. Möge diese Versammlung unter der Deckung deines Blutes stehen, o Herr, unter der Leitung deines Geistes, und verherrliche du selbst deinen Namen. Gemeinsam danken wir dir dafür und sagen Amen. Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, o glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, o glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ich möchte alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn und hoffe, dass Gottes Wort jeden anspricht und dass sich niemand an irgendeiner äußeren Sache aufhält oder dadurch stören lässt. Manchmal kann es schon passieren, wenn wir etwas sehen, das uns innerlich aus der Ruhe bringen kann. Wem das manchmal passiert, der kann es vorbeugen. Dafür gibt's das einfachste Rezept. Man schließt die Augen, nicht um zu schlafen, sondern um nicht abgelenkt zu werden. Aber ich glaube, dass Gott mit uns ist und dass niemand gestört wird, sondern dass wir ungestört Gottes Wort hören, zu Herzen nehmen und auch erleben werden. Als erstes möchte ich doch die herzlichsten Grüße von unseren Brüdern und Schwestern aus dem Nahen Osten abgeben. Ich habe Ägypten, Jordanien und Syrien jetzt im Januar besucht. Nur eins als Zeugnis aus Kairo. Ich traf den gleichen Taxifahrer, der mich im Oktober chauffiert hatte, mit dem ich beten durfte. Und er sagte mir freudestrahlend, Mister, seitdem du damals für mich gebeten hast, ist etwas mit mir geschehen, das ich selber noch nicht ganz begreife. Ich habe von dem Tage an nicht mehr geraucht, und dann zählte er so einige Sachen auf. Und ich habe mich so innig darüber gefreut. Ich hatte ja gar nicht gewusst, dass er raucht. Ich habe ja nur gebeten, dass Gott seine Seele rettet. Und das hat der Herr getan. Und dafür, das hatte mich so bewegt, das waren fast seine ersten Worte, die er mir sagte. Und so sehen wir, dass nichts vergeblich ist. Auch nicht eine Fahrt im Taxi. Sie kann von Gott dazu genutzt werden, um einer Seele den Weg zum Herrn zu zeigen. In Jordanien habe ich wiederum die Gemeinschaft innig und herzlich gefunden. Jetzt am Mittwoch werden zwei der dortigen Brüder bei uns in Krefeld sein. Gott hat herrliche Türen aufgetan und es wird sich verbreiten und hörbar werden, was Gott in dieser Zeit getan hat. Syrien ist ein Kapitel für sich. Darüber kann man nicht allzu viel sagen. Dort sind die Gläubigen in etwa so wie im Großdeutschen Reich, im Zweiten Weltkrieg, dass sie der Propaganda mehr Gehör schenken, als dem Worte Gottes zu glauben. Und da habe ich einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, aber ich konnte es nicht durchgehen lassen. All die Anschuldigungen gegen Israel, gegen die Juden, überschritten jedes Maß. Und dann habe ich mich zu Worte melden müssen und habe nur gesagt, wer das Wort Gottes und seine Entscheidungen nicht respektiert, der respektiert Gott selbst nicht. Und ich habe ihn darlegen müssen in wenigen Worten, dass es sich dabei um eine Erfüllung der biblischen Prophetie handelt. Und ich sage euch, es war das erste Mal in meinem ganzen Leben, wo ich hätte damit rechnen müssen, dass jeden Augenblick nicht nur Worte, sondern dass es weitergehen könnte, als bei den Worten zu bleiben. Ich stand auf und nahm meine Bibel zur Hand und habe Frieden geboten im Namen des Herrn. Besonders dem einen jungen Manne, der gerne etwas sein möchte. Das sind immer so die Prediger, die noch die Bibel unterm Arm tragen und nicht so aufgeschlagen vor sich, die meinen viel zu wissen und dennoch das, was sie wissen müssten, eben nicht wissen. Und dann schlägt es ihnen zum Nachteil aus. Aber alles in allem habe ich auch die Situation mit Gottes Hilfe zu einem einigermaßen guten Ende bringen können. Das war etwa 350 Kilometer von Damaskus entfernt, ganz nah an der türkischen Grenze in Aleppo. Aber dann die Abschlussversammlung in Damaskus hat alles mehr als gut gemacht. Und das war für mich ja eigentlich die gefundene Sache. Ihr kennt ja die Geschichte eines Saulus, der ist auf dem Wege nach Damaskus und plötzlich begegnet ihm ein helles Licht zur Mittagszeit. Und ich habe diese Gelegenheit wahrgenommen. Ich hatte das große Foto von Bruder Brenhem mit der Feuersäule mit und habe dann der Versammlung reinen Wein einschenken können und gesagt, werte Freunde, ihr habt mir die Straße gezeigt, auf der Paulus wandelte, den Ort erklärt, wo er vom Pferd gestürzt und wo dies und jenes geschehen sei. Aber ich werde euch heute von dem berichten, was Gott in unserer Zeit getan hat. Und ich hatte eine solch innige Aufnahme. Man spürte, dass jedes Wort einfach aufgenommen wurde. Und so bin ich dankbar, dass der Herr gerade in der Stadt Damaskus, für die ja keine gute Weissagung in der Bibel, im Propheten Jesaja steht, sondern dass sie in Schutt und Asche liegen wird, und trotzdem sind dort gläubige Menschen. Ich hoffe nur, dass der Herr sie rechtzeitig herausführt, damit sie nicht unter den Trümmern bleiben. Ich habe seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so viele Trümmer gesehen als dort, nicht mehr so viel Militär auf den Straßen, nicht mehr so viel Checkpoints, wie es dort an der Tagesordnung ist. Aber eines wissen wir, dass Gott sein Werk zum Abschluss bringt, dass er noch nie einen Fehler getan hat und dass er genau weiß, was er tut. Eins ist vielleicht als Information von sehr großer Bedeutung für uns, die wir in Westeuropa leben. Wir haben eine freie, unzensierte Presse. Ob sie immer reell ist oder nicht, das wollen wir jetzt nicht erörtern. Aber dort sind die Informationen alle zensiert. Und ich habe mich über die Flüchtlingslager, von denen die Rede ist, speziell sehr gut informiert. Und nun bleibt ruhig sitzen, und ich bin froh, dass ihr sitzt. Flüchtlingslager gab es nur 1948, vielleicht noch 49 oder 50. Und seitdem wird der gleiche Name verwendet, ohne dass die Sache die gleiche geblieben wäre. Alle haben ein einigermaßen Haus oder Häuschen. Die Fernsehantenne steht da drauf. Die Autos stehen vor der Tür. Die Leute gehen arbeiten. Die Kinder gehen zur Schule. Alles verläuft normal, wie es sonst hier in unserem alltäglichen Leben verläuft. Nur um ein Politikum immer wieder neu hochspielen zu können, wird das alles von der Presse verbreitet, und so wird der Hass gegen Israel geschürt. Wenn euch jemand sagt, es sind Flüchtlingslager, dann könnt ihr den Leuten ganz getrost sagen, die Form des Lagers ist gewahrt, aber das hat nichts mit geflüchtet mehr zu tun. Ihr wisst, dass Deutsche, die in all den Ostblockländern wohnten, zu Millionen geflüchtet sind und dass sie alle integriert wurden, der eine hier, der andere dort. Aber diese Völker haben ein so großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Da besteht eine Familie nicht aus drei Personen, sondern womöglich aus 16 oder 30 Personen. Da gehört der Urgroßvater und alles, was zu ihm gehört. Der Vater und alles, was seine Kinder waren, und dann die Kinder der Kindeskinder, und sie alle wollen zusammenbleiben und bleiben auch zusammen. Und daher erklärt sich manchmal der Charakter, dass nun der Wohnraum nicht immer ausreichend ist. Aber das nicht, weil dazu keine Möglichkeit wäre, sondern deshalb nicht, weil diese Leute seit Menschengedenken ebenso geartet sind. Da trennt Alt und Jung sich nicht, sondern alt und jung und uralt und urjung, alles bleibt zusammen. Und daher eben die Situation. Ich habe das nur sagen wollen, weil ich genau weiß und ja auch manchmal auf meinen Reisen, nicht nur in der Bibel, sondern in verschiedenen Zeitschriften lese und in den Tageszeitungen, die Schlagzeilen zumindest. Und deshalb wollte ich euch das gesagt haben. Bewahrt euch davor, je eine Meinung anzunehmen, die nachteilig für Israel ausfällt. Nehmt das niemals an, sondern was immer unsere Politiker sagen oder nicht, entscheiden oder nicht. Meine Entscheidung hängt nicht von meiner Regierung ab, die irdisch gesehen gesetzt ist von Gott, aber geschlossene Augen hat für die geistlichen Dinge. Meine Entscheidung ist die von Gott getroffene Entscheidung. Und Gott hat über Abraham, Isaak und Jakob das Volk Israel ins Dasein gerufen. Auch sie sind nur Menschen, haben Fehler gemacht und tun es vielleicht noch heute. Das aber hat Paulus in Römer Kapitel 11 ganz deutlich gesagt, dass die Berufung und Erwählung Gottes ihn nicht gereuen. Ihr werdet nie den Tag erleben, dass Gott sich hinsetzt und sage, ich bereue das jetzt, was ich da beschlossen habe. Wir mögen manches bereuen, weil wir es verkehrt getan haben. Aber Gott hat nichts zu bereuen, weil er die rechten Entscheidungen getroffen hat. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr eine richtige Entscheidung bereut habt? Doch ganz gewiss nicht. Wenn Reue kommt, dann doch nur dann, wenn man unrichtige Entscheidungen getroffen hat. Stimmt's oder nicht? Also hat Gott doch gar nichts zu bereuen. Er hat ewig richtige Entscheidungen getroffen. Ist das nicht herrlich? Und da ist unser Glaube verankert. Alle Politiker werden ihre Macht gar bald dem Herrn zur Verfügung stellen, wie es der Prophet Daniel im Voraus gesagt hat. Alle anderen Reiche werden zerstört und der Herr wird die Herrschaft antreten und alle Völker werden ihm zu Diensten sein. Wir sind auf der Seite des Siegers von Golgatha. Wir können gar nicht verlieren, weil er schon gesiegt hat. Gelobt sei der Name des Herrn. Jetzt müssen wir in das Wort hinein. Ehe wir das tun oder speziell die Bibelstellen lesen, möchte ich um deretwillen, die mit der Zahl 666 nicht fertig werden und die auch andere Publikationen lesen, besonders des Radioevangelisten, der darüber sehr viel schreibt, aber grundsätzlich keine biblische Erleuchtung und Erkenntnis hat. Er sucht die Zahl 666 neuerdings sogar in Jerusalem, in der Vorwahl der Stadtverwaltung dort. Ihr, die ihr diese Dinge gelesen habt, seid ja informiert. Das kann nur ein Mensch, der an dem, was Gott in diesen Tagen getan hat, vorbeigegangen ist. Und man kann sogar mit Israel das größte Geschäft machen und an dem Gott Israels vorbeigehen. Es ist also sehr, sehr notwendig, dass man sich immer wieder vor Augen stellt, wie wertvoll es ist, dass Gott uns durch den Dienst Bruder Brenhems eine allumfassende, vor Gott bestehende und verbindliche Einführung in seinen Heilsratschluss gegeben hat. Und alle, die sich weise dünken, die sollten ein paar Jahre später ihre eigenen Bücher lesen. 1980 hat derselbe Mann über die Konstellation der Himmelskörper geschrieben, was also 83 alles so geschehen müsste. Im Jahre 84, ab 1. Januar, ist da natürlich das große Schweigen. Man wird überhaupt nichts mehr davon hören. Das Geschäft rollte, der Rubel war da, die Sache ging weiter. Davor bewahre uns Gott bis zum letzten Tage unseres Lebens. Wir sind dankbar, dass wir sein Wort haben. Wir stehen in keinem Zugzwang. Wir brauchen nichts mehr zu sein und nichts mehr zu gelten. Wir möchten, dass Gott zu seinem Recht unter seinem Volke kommt und dass alle falschen Lehren aufgedeckt werden, weil der Feind darin verborgen ist, um die Gläubigen zu verführen. Wir sind also gegen keinen Menschen, aber wir sind für Gott. Und wenn wir für Gott sind, dann sind wir für sein Wort. Und damit ist schon alles gesagt. Lasst mich euch vor allen Dingen, was den Begriff des Mahlzeichens betrifft, aus dem Siegelbuch, Seite 56 und dann oben Seite 57, doch auch hier an dieser Stelle ganz klar vorlesen, dass die Dinge erst nach Entrückung der Gemeinde in Kraft treten werden. Denn viele sind besorgt, dass sie nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen, dass sie dies und jenes über sich ergehen lassen müssten. Ich lese also jetzt hier. Ich hoffe, dass ihr alle auf guten Stühlen sitzt. Der Papst schließt dieses Bündnis mit den Juden und in der Mitte bricht er seinen Bund wieder, sobald er die Sache erreicht und sich das Geld der Juden gesichert hat. Wenn er dieses tut, wird er bis zum Ende des Zeitalters der Antichrist genannt werden, denn er und seine Kinder sind gegen Christus und das Wort. Er ist im Begriff, das Geld an sich zu nehmen, und damit, glaube ich, wird er in Erscheinung treten. Einen Moment, ich werde es später sagen. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Er wird der Antichrist genannt und wird in der Sicht Gottes aus bis zur Endzeit so genannt werden. Doch danach wird er einen anderen Namen bekommen. Wenn er dann das Geld unter seine Kontrolle bekommen hat, wird er diesen Bund mit den Juden brechen, so wie Daniel es hier sagte, in der Mitte der 70. Jahrwoche, Daniel 9, 27. Er wird dann den gesamten Handel und Verkehr der Welt besitzen. Es ist ein Vertrag mit der Welt, denn er wird den Reichtum der ganzen Welt in der Hand haben. Während der Zeit nun werden diese beiden Propheten auf der Bildfläche erscheinen, um die 144.000 herauszurufen. Was wird dann geschehen? Dann wird das Mahlzeichen des Tieres einsetzen, denn er hält den gesamten Verkehr, Handel und alles in der Welt in seinen Händen. Wenn nun das Mahlzeichen des Tieres zur Auswirkung kommt, wird kein Mensch kaufen oder verkaufen können, außer denjenigen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Doch Dank sei Gott, Die Brautgemeinde wird sich dann in diesen großen 3,5 Jahren der Herrlichkeit erfreuen. Wir werden durch dieses nicht hindurchzugehen brauchen. Ich wollte das nur vorgelesen haben, damit nicht Unruhe unnötig unter den Menschen gestiftet wird. Und wenn man hier so den Anfang des Zitates auch beachtet, dann merkt man doch, wie alle Wege dahin führen, wie alle auf ein Knie heruntersacken und dann den Ring und den Finger sehr schön küssen. Ich war entsetzt, wie gesagt, ich bin kein Politiker, aber wenn man das sieht, dass alles, aber auch wirklich alles, politisch dort zusammenläuft, dann wissen wir, weshalb Gott Bruder Branham gesandt hat, nämlich um uns die eigentliche Gefahr zu zeigen und genauestens wissen zu lassen, dass das eine die geistliche große Mutter ist, genannt in der Offenbarung das Geheimnis von Großbabylon, und alles andere sind ihre Töchter. Aber heute werden wir uns damit nicht befassen. Ich habe mir vorgenommen, jetzt einiges zu schreiben, nicht mehr so viel zu reisen, aber das darf ich euch sagen. Es liegt auf meinem Herzen, die klarste Sprache Gottes zu sprechen, die je gesprochen werden konnte. Und das um deretwillen, die die Seligkeit ererben sollen und im letzten Moment wie ein Brand aus dem Feuer herausgerissen werden. Man soll's doch nicht glauben, das sagt einem eine ganz altbetagte Pfingstpredigerfrau. Ja, wenn man diesen Mann dort so ansieht, welch eine liebliche Ausstrahlung hat er doch. Ich kann auf alle lieblichen Ausstrahlungen verzichten. Und wie das bei mir so manchmal ist, dann kommt natürlich der Geist Gottes auch zum Zuge. Und ich sagte, teure Schwester, eine Frage habe ich zu stellen. Wenn das, was Paulus im 2. Korinther 11 gesagt hat, wenn der Erzfeind in weiß gekleidet käme und mit dir sprechen würde, was wäre wohl seine Ausstrahlung? Die Zeit ist zu ernst. Wir können unmöglich schweigen, wenn wir, denen Gottes Wort und Gottes Geheimnisse anvertraut worden sind, schweigen. Wer hat dann etwas zu sagen? Und wer soll die Menschen informieren? Nein, mehr als das Leben kann's mich nicht kosten. Und das wäre die herrlichste Sache, die mir passieren könnte. Ich möchte gern bis zum Kommen des Herrn hierbleiben. Aber der Wille Gottes geschehe in allem. Lieber möchte ich, wie Paulus sagte, dass andere herausgerissen werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lasst mich ganz schnell auf das, was wir gelesen haben, Bezug nehmen und dann auf den Propheten Jesaja kommen. Hier in Psalm 85 wird die Gnade Gottes hochgepriesen. Du hast zwar, Herr, deinem Lande Gnade gewährt, hast Jakobs Missgeschick gewendet, hast deinem Volke die Schuld vergeben, und alle Sünde zugedeckt. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Das hat auch dieser Psalmist schon geschrieben, als Golgatha noch lange in der Zukunft war. Heute ist es für uns nicht mehr eine Weissagung, sondern eine erfüllte Weissagung, die zur göttlichen Realität geworden ist für jeden, der von Herzen glauben kann. Und ich meine, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als von Herzen zu glauben. Weiter steht, hast deinem Groll entsagt, von der Glut deines Zornes dich abgewandt. Glauben wir das alle? Glauben wir von ganzem Herzen, dass alle Sünde, die noch vergeben werden könnte, schon vergeben worden ist, als Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha gemartert wurde und dort starb, dass das die alleinige Versöhnung und Vergebung für jeden Menschen ist, der je im Himmel sein wird. Da ist Altes und Neues Testament zusammengefasst worden und für alle, die auf den Retter warteten, ist Rettung gekommen, die auf Erlösung. Doch jetzt kommt der zweite Schritt. Stell uns nun aber auch wieder her, du Gott unseres Heils, und lass deinen Unmut gegen uns schwinden. Willst du denn unversöhnlich gegen uns zürnen und deinen Zorn fortan lodern lassen für und für? Nein, Gott kann nicht mehr zürnen. Die Strafe war auf das Lamm Gottes gelegt worden, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wenn ich an die herrliche Stelle aus dem Propheten Jesaja 53 denke, und es gibt kein vergleichbares Kapitel in der ganzen Bibel, das unseren Herrn in seinem Wege über Golgatha durch die Kreuzigung bis zur Grablegung beschreibt, wie dieses Kapitel im Propheten Jesaja 53. Doch gerade hier steht im ersten Vers: Wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Was bedeutet der Begriff unserer Botschaft? Die Botschaft der Propheten und der Apostel war die Botschaft Gottes. Unsere Botschaft heute ist die gleiche Botschaft Gottes, wie sie damals war. Unsere Botschaft ist die Botschaft vom Kreuz und vom Gekreuzigten. Das Evangelium von Jesus Christus ist heute noch eine lebendige, eine freimachende, eine rettende, eine heilbringende, eine heilende, göttliche Botschaft für jeden, der sie im Glauben aufnimmt. Wir halten ja keine Vorträge, sondern wir tragen vor. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Da kann geschrieben stehen, Vortrag von einem Herrn Professor so und so, Und das stimmt ja auch. Der trägt oder hat ja dann seinen Vortrag. Aber Männer Gottes halten nicht Vorträge über Gott, sondern sie tragen das, was Gott geoffenbart hat, dem Volke vor. Sie geben es weiter. Sie stellen es auf den Tisch Gottes. Und das ist der große Unterschied. Vorträge können überall gehalten werden, über Gott, über sein Wort und auch über sich selber, was immer das sein mag. Wer aber kann das Göttliche vortragen? Dazu hat Gott sich selbst die Wahl vorbehalten, hat seine Knechte und Propheten im Voraus von Mutterleibe an dazu geweiht, damit er durch sie vortragen lassen kann. Und allein daran sind wir interessiert. Und der Unterschied ist eigentlich sehr leicht. Alle von Gott auserwählten Knechte Gottes könnten sich gar nicht dazu eignen, plausible Vorträge für die Intelligenzstufe zu halten. Man würde sie bald erkennen, dass ihr Bildungsniveau unter dem der Zuhörer ist. Und das habe ich auf der Predigerkonferenz in Amsterdam gehört. Das sagte der Vertreter Billy Grahams. Er sagte, das müsst ihr wissen. Wer predigt, der muss mehr wissen als die, die dazuhören. Aber vergessen wir das nun einmal und bleiben wir hier bei der Sache. Mir ist das alles in Fleisch und Blut übergegangen, in meine Seele hineingedrungen. Es geht heute nicht darum, dass irgendwo Vorträge gehalten werden, sondern darum, dass vorgetragen wird, was Gott seinem Volke durch prophetische Schriften im Voraus kundgetan und durch den Dienst seines Knechtes und Propheten geoffenbart und mitgeteilt hat. Und dafür ist uns kein Weg zu weit und keine Mühe zu schwer. Also, göttliche Botschaft schließt alles ein, was zu unserer Seligkeit und zu unserem Heil dient. Gnade, Liebe, Rechtfertigung, Heiligung, Taufe im Heiligen Geist, Herausrufung, Zubereitung, Auferstehung der in Christo Entschlafenen, Verwandlung der dann noch Lebenden, wenn er wiederkommt. Alles ist in dem göttlichen Heilsplan schon enthalten. Wir brauchen uns nur noch von Gott hineinfügen zu lassen. Und wisst ihr, je näher wir dem Ende kommen, umso schwieriger, umso steiler wird unser Weg. Umso enger die Pforte, durch die wir hindurch müssen. Aber wie wir in dem Psalmwort gelesen haben, dann hat Gott seinen Zorn gestillt. Die Strafe war auf ihn gelegt, auf unseren Herrn und Erlöser. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Teures Herz, nimm es heute im Glauben an. Für dich ganz persönlich, dass du begnadigt bist. dass Gott dich herausgerufen hat. Dass Gott dich mit seiner ewigen Liebe nicht nur in Worten, sondern in der Tat erlöst hat. Und dass du sein Eigentum bist für Zeit und für die Ewigkeit. Irgendjemand sagte, es war einer der Kirchenväter, mit wem Gott es gut meint, dem zeigt er seinen Plan, wie der Baumeister den Bauleuten. Und so ist das. Wenn Gott es mit uns gut meint, dann zeigt er uns die Zeit, in der wir leben. Und dann schenkt er uns nicht die selbst eingebildete Unterscheidung, sondern eine Unterscheidung durch den Geist Gottes, die auf den Worte Gottes gegründet ist und im Worte Gottes verankert bleibt. Es gibt genügend Menschen, die haben die Gabe der Unterscheidung, wie sie meinen. Und die verläuft nach dem gleichen Rezept in der ganzen Welt. Sie unterscheiden so, dass sie im Recht sind und alle anderen im Unrecht. Das ist die Regel mit dieser Unterscheidung. Ihr Lieben, bei Gott ist selbst jede Gabe gebunden und in das Wort eingebettet. Es gibt keine Gabe des Geistes, die man vom Worte Gottes lösen und eigenmächtig deuten oder anwenden könnte. Alles, aber auch wirklich alles, das von Gott geordnet wurde, muss sich der biblischen Ordnung fügen. Und das ist die einzige Ordnung, die vor Gott Bestand haben wird. Warum lehnen sich die Prediger und Evangelisten denn so schrecklich darüber auf, wenn man Bruder Branham erwähnt? Ich habe es jetzt wieder erlebt, große Evangelisten, und wir sitzen in Kairo, und natürlich, Branham war ihnen nicht unbekannt, aber dann immer gleich dieselbe Sache. Er hat doch den Anspruch gestellt, der letzte von Gott gesandte Prophet zu sein. Ich frage euch heute Nachmittag, versetzt euch in die Lage eines solch demütigen Menschen, der in den Bergen Kentuckys geboren wurde, der zerlumpt zur Schule ging, der seine Hand auf den Hosenrissen hielt, damit nicht alle anderen über ihn lachten, weil er keine zweite Hose hatte, die er hätte anziehen können. Ein Mann, der im reichsten Land der Erde geboren wurde, ist durch die schlimmste Armut gegangen, durch die ein Mensch hat auf Erden gehen können. Meint ihr, er würde einen Anspruch stellen, wenn nicht Gott es ihm geoffenbart und aufgetragen hätte? Niemand hätte was von diesem Hillbilly gehört. Aber da Gott ihn gerufen, und als der Engel des Herrn am 7. Mai 1946 zu ihm kam und sprach, ich bin aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt worden, um dir mitzuteilen, welch einen Dienst du auszuführen hast. Und dass dieser Engel Gottes ihm sogar die Bibelstelle nannte, Johannes Kapitel 1, über die Geschichte von Nathanael und ihm die Geschichte von der Frau am Brunnen nannte und die Bibel nahm und diesem Manne erklärte, jetzt wiederholt sich der gleiche Dienst, dieselbe Gabe der Offenbarung wird dir geschenkt als letztes Zeichen für die Gemeinde, wie es damals als letztes Zeichen für die Juden und die Samariter war. Ich höre von allen Predigten kaum etwas so gern, wie gerade diese Schilderung auf oder bei der er sich auf diese Dinge bezieht. Hier haben wir es nicht mit einem Mann zu tun, der Prediger werden wollte oder Vorträge halten, sondern mit einem Mann von Gott gesandt, der vorzutragen hatte, was in dem Heilsplan unseres Gottes seit Grundlegung der Welt für die Gemeinde am Ende der Tage bestimmt war. Glaubt ihr das alle? Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich gebe mein Leben dafür. Alles, was Gott tut, ist wohlgetan. Aber versucht es, einem Menschen klarzumachen, mit dem Gott noch nicht geredet hat. Da sind zwei taube Ohren und ein verstocktes Herz. Was dabei herauskommt, können wir uns alle ausrechnen. Deshalb in Demut vor dem Angesicht Gottes die Feststellung. Welch ein Vorrecht, dass wir in diesen letzten Tagen das reine Wort Gottes hören dürfen und dass der Herr uns dazu Gnade schenkte, es nicht abermals zu deuten oder zu ergründen oder anders darzustellen, sondern von ganzem Herzen so zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und wem das von Gott aus geschenkt worden ist, der soll nichts zu befürchten haben. Das Blut des Lammes bleibt auf dem Gnadenthron, bis Christus, unser Herr und Erlöser, sich erhebt, um die bluterkaufte Schar abzuholen. Und dann werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ihr Lieben, wollen wir es doch nun zusammenfassen. Der Zorn Gottes ist gestillt. Heil und Gnade ist uns widerfahren. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst, sind einander begegnet. Alles am Kreuz auf Golgatha. Der Treffpunkt. Manchmal liest man irgendwo beim Vorbeifahren Treffpunkt. Da treffen sich gewisse Leute. Es gibt einen Treffpunkt der Menschheit mit Gott. Und dieser ist in Jesus Christus, dem Sohne Gottes, am Kreuz auf Golgatha. Da ist der Treffpunkt, die Begegnungsstätte der Menschheit mit Gott. Wer hat unsere Botschaft? Glauben geschenkt. Unsere Botschaft ist die Botschaft Gottes. Die Botschaft Jesu Christi, das herrliche, seligmachende Evangelium soll jeden Menschen froh stimmen. Unter allen Umständen. Und das sage ich mir heute persönlich genau wie uns allen. Wollen wir Gott durch Unglauben nicht länger betrüben, indem wir selber betrübt einhergehen. Ist eine göttliche Traurigkeit, dann wird sie eine Reue bewirken und wird ein Resultat zu verzeichnen haben. Ist es aber eine Betrübnis über Dinge, die wir nicht ändern können, über das, was Menschen uns antun, dann hätte der Herr 3 Jahre lang nur betrübt einhergehen müssen. Und alle Propheten gleichermaßen. Wollen wir im Glauben an unseren Herrn neu erfassen, dass die Botschaft Gottes eine Heilsbotschaft, eine Gnadenbotschaft, eine Botschaft der Rettung, der Heilung und der Erlösung ist. Und dass es nicht nur bei dieser Botschaft bleibt, sondern dass diese Botschaft uns zu dem führt, der alles das geworden ist, der Inhalt dieser göttlichen Botschaft ist doch Jesus Christus, unser Herr, der uns von Gott aus zu allem gemacht worden ist. Wäre es nur eine Lehre, dann wäre sie einmal mit H und einmal mit 2 E. Einmal wäre es eine Lehre, das andere Mal wäre sie leer. Weil es aber hier um eine göttliche Botschaft geht, die in Verbindung steht mit dem, der sie gegeben und der die Verantwortung dafür übernommen hat. Und so kannst du dich heute, teures Herz, 100%ig darauf verlassen, dass der Herr hinter seiner Botschaft steht und dass er alles das, was in dieser göttlichen frohen Botschaft verkündigt wird, dem zuteil werden lässt, der sie im Glauben aufnimmt. Können wir das erfassen? Ist das klar genug? Wir haben doch nicht nur eine Botschaft gehört, über die wir reden. Diese von Gott kommende Botschaft zirkuliert. Sie geht vom Throne Gottes aus, kommt in unser Herz hinein und verbindet uns mit Gott, damit der Kanal geöffnet und die von Gott verheißenen Segnungen herabströmen können über alle, die die frohe Botschaft gehört haben. Also nicht nur eine Botschaft in Worten, sondern diese Botschaft bringt uns zu Christus, der unser Heil, unsere Vergebung, unser Friede, der uns alles in allem geworden ist. Herrliche Botschaft der Liebe, sag sie mir noch einmal. Halleluja! Eine wunderbare, göttliche Botschaft an das Volk Gottes in diesen Tagen gerichtet. Jesaja fragt, wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Lasst mich mit dieser meiner Lieblingserklärung, die ich seit Jahren in meinem Herzen trage, diese Predigt zum Abschluss bringen. Ich lese noch einmal und dann werde ich es betonen. Wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Die Antwort lautet: allen denen, die der göttlichen Botschaft Glauben geschenkt haben, ist der Arm des Herrn offenbar geworden. Und sie haben die Rechte Gottes erhöht gesehen. Wir gehen doch kein Risiko ein, wenn wir glauben, oder? Gehen wir ein Risiko ein, wenn wir glauben, was Gott uns in seinen Worten gesagt hat? Doch sicher nicht. Er hat die Verantwortung übernommen. Aber das ist die Frage. Wer glaubt unsere Botschaft? Wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Die Antwort lautet, alle, die diese göttliche Botschaft von Herzen glauben, denen wird der Arm des Herrn offenbar. Ob das schon geschah, heute geschieht oder morgen geschehen wird, das ist Gottes Sache. Aber eins dürfte gewiss sein, denn das ist die einzige Antwort. Wer der göttlichen Botschaft glaubt, dem wird der Arm des Herrn offenbar. Der darf die Rettung, die Heilung, die Vergebung, das Heil, die völlige Erlösung für sich im Glauben in Anspruch nehmen. Und das ist dann eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Kein Mensch hat sie dir gegeben und keiner kann sie dir nehmen. Oh, dass der Herr heute in deinem und in meinem Herzen die Saiten stimmen könnte, dass da jegliche Disharmonie, die Zweifel und der Unglaube herausgenommen werden könnte und wir mit Gott und seinem Worte im völligen Einklang stünden und diese göttliche Harmonie offenbar werden würde. Wir sehen heute noch die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte. Das hat er uns doch in seinem Worte verheißen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt ist zu Ende. Der Glaube hat begonnen. Halleluja! Denn so steht's geschrieben. Ich meine, entweder glauben wir Gottes Wort oder nicht. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Also, wenn die Predigt zu Ende ist, ist das Resultat, das aus dieser Predigt herauskommt, ist der Glaube. Stimmt's oder nicht? Wenn die nicht so ist, Brüder und Schwestern, dann lasst uns zu Gott rufen. Wir brauchen nicht lange zu schreien und auch nicht laut, sondern einfach sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es kann nur der Unglaube sein, der uns zaghaft macht, der uns bindet und der uns lähmt. Aber er, der gesprochen hat, ist glaubwürdig. Alle seine Worte sind Ja und Amen. Seine Verheißungen, die sich durch Jesus Christus, unseren Herrn, erfüllen. Herrliche, göttliche Botschaft. Wer hat der letzten Botschaft Gottes Glauben geschenkt? Teures Herz, der Arm Gottes werde allen offenbar, die in diesen letzten Tagen dem Zeugnis Gottes, der abschließenden Botschaft Gottes von Herzen gegen allen Widerstand Glauben geschenkt haben, so wird es sein. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Halleluja! Halleluja! Amen! Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen durch Jesus Christus, unseren Herrn, für deine göttliche Botschaft, für dein Wort, für die Erlösung, für die Begnadigung, für den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und jetzt bitten wir gemeinsam für all unsere geliebten Brüder und Schwestern, die neu hinzukommen, mögen sie die Liebe Gottes in uns verspüren. Möge dieses ihr geistliches Zuhause werden, Herr, dass sie unter dem Schall deines Wortes zubereitet werden, um dein Angesicht auch schauen zu können. Treuer Herr, während Menschen alle möglichen Botschaften hören und einer dem anderen nachläuft und glaubt, hast uns Gnade geschenkt, vor deinem zweiten Kommen die Stimme deines Wortes und deines Geistes und deines Knechtes zu hören. Dafür danken wir dir und bitten dich, treuer Herr, mach aus uns allen Menschen, die deiner Botschaft Glauben schenken, Menschen, die das erleben, was du in deiner Botschaft gesagt hast. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer und herrlicher Name. O Gott, unsere Herzen gehen über voll Lob und Dank. Wer sind wir? Menschen verachten uns, gehen uns aus dem Wege, meiden die Gemeinschaft mit uns. Und du hast dich mit uns befreundet. Halleluja. Oh, hast uns herausgeliebt. Halleluja. Gepriesen und gelobt sei dein Name. Herr, rette jeden, der noch nicht gerettet ist. Heile alle Kranken, befreie alle Gebundenen. Herr, mach deine göttliche Botschaft im Gesamtbereich zu einem herrlichen, bevollmächtigten Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn, zu einer Gotteskraft. Halleluja, Halleluja, gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name in Ewigkeit. Amen. Amen.